Ja, also dieses Gespräch heute Abend hat eine kleine Vorgeschichte, die ich jetzt nicht lange ausbreiten will. Aber als Politiki und ich die Idee hatten, über sein neues Buch, das hier liegt, und zu reden, haben wir ganz beherzt unseren Kultursenator Carsten Broster gefragt, ob er gerne über dieses Thema, das Sie kennen, Haltung, wozu wir sie brauchen und ob wir sie haben können, ob er da bereit wäre, mitzudiskutieren. Und er hat sofort zugesagt. Was wir aber nicht wussten und was die Sache sozusagen noch reizvoller macht, er hat eigene Interessen und diese eigenen Interessen sind dieses Buch. Und das ist natürlich eine glückliche Zusammenkunft, dass zwei Autoren, die offenbar von ähnlichen oder gar von denselben Fragen umgetrieben werden, sich dazu in Form eines Buchs geäußert haben und das wird uns heute Abend beschäftigen. Es gibt einen kleinen Nachteil, denn das nämlich Andreas Urs Sommer, das ist der Gesprächspartner von Andreas Politiki, heute Abend nicht da sein konnte. Es war uns nicht möglich, einen gemeinsamen Termin zu finden für alle drei Diskutanten. Das Buch von Politiki, das muss man vielleicht dazu sagen, besteht aus einem Dialog. Das ist aber natürlich ein kunstvoller und künstlicher Dialog, denn die beiden unterschiedlich positionierten Autoren haben sich über eine längere Zeit per E-Mail ausgetauscht und haben ihre differierenden Standpunkte in ein, wie ich finde, sehr spannendes und sehr gut redigiertes Gespräch übersetzt. Denn Politiki ist ein, wie er sich selbst nennt, ein Linker. Vielleicht werden wir darauf noch kommen. Und Andreas Urs Sommer ist, glaube ich, ein Konservativer. Wir müssen das aber jetzt nicht genauer vertiefen. Aber jedenfalls werden wir also heute Abend über diese beiden Bücher, jetzt nicht über die Bücher, sondern über das, was damit gemeint ist und gesagt werden soll, uns austauschen. Und meine erste Frage an Sie beide, entschuldigen, ich merke gerade, ich habe Sie gar nicht vorgestellt, aber das ist vielleicht nicht nötig. Carsten Broster, Kultursenator, weithin bekannt, und Matthias Politiki, Schriftsteller hier aus Hamburg, durch zahlreiche Romane, auch einen großartigen Gedichtband und Reisebücher ebenfalls bekannt, muss ich, glaube ich, jetzt nicht vielleicht nochmal ins Wikipedia-hafte ausschweifen. Eine kurze Erklärung, weshalb ich hier mit einem Handmikrofon sitze, liegt daran, dass ich, wie Sie vielleicht gehört haben, ein bisschen erkältet bin und mit einem Headset zu husten ist nicht ganz ideal. Ich kann also hier einfach so beiseite husten. So, jetzt also meine Frage an die beiden. Wir haben verabredet, dass das jetzt kein abendfüllendes Statement werden soll, sondern vielleicht in 3 Minuten. Was war das Motiv, was war das Herzensanliegen, dieses Buch zu schreiben? Vielleicht zuerst an Sie, Herr Broster.
Oh, na gut. Das Herzensanliegen war, glaube ich, schon eine Situation, in der, sagen wir, kurz vor der Europawahl feststellen mussten, da kann jemand ein YouTube-Video hochladen und 14 Millionen Menschen binnen 10 Tagen erreichen. Was verändert das eigentlich mit unserer Öffentlichkeit? Was verändert das mit der Art und Weise, wie wir glauben, wie wir ein öffentliches Gespräch führen? Was verändert das mit unserer Herangehensweise an Politik? Hat das Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir uns als Gesellschaft verständigen? Und das sind Fragen, die mich ehrlicherweise seit Jahren umtreiben. Ich wollte ursprünglich mal Journalist werden wollen, habe dann sozusagen die Politik irgendwann mal rüber gemacht. Also insofern auch beide Seiten dieser gesellschaftlichen Gesprächssituation erleben dürfen. Und eigentlich schreibe ich an einem ganz anderen Buch, das auch schon deutlich länger, und dann kam kurz nach der Europawahl, als das dann mit dieser Zerstörung, so hieß ja dieses Video von Rezo, dann sozusagen so weiterging, hat mich meine Lektorin vom Hoffmann und Campe Verlag angemailt und nach dem Motto, sei ja alles schön und gut, was ich da so erzählen würde zu dem anderen Buch, aber würde es mich nicht in den Fingern jucken, mal was zur aktuellen Lage zu sagen und zu der Situation meiner Partei. Ich bin ja, wie man in der Stadt weiß, Sozialdemokrat und das ist ja eine Partei, über deren Situation man gerade viel sagen kann. Und ich hatte mir vorgenommen, aber eigentlich was analytisch Konstruktives dann mal zum Besten zu geben und nicht das übliche Politikerbuch zu schreiben, warum ich alles anders machen würde und die da gerade alles machen, total doof sind. So, und das ist der Versuch dann letztlich nach der Europawahl. Am Ende ist das Buch in 6 Wochen entstanden, davon 2 Wochen in Südfrankreich, die ich Urlaub hatte. Also ich habe nicht sozusagen die Behörde abgeschlossen und mich nur noch darum gekümmert. mal für mich selber die Gedanken zu ordnen, was ist eigentlich los in einer Situation, in einer Gesellschaft, in der offensichtlich die Kompromisslosigkeit und die Eindeutigkeit einer Botschaft in einem Thema bezogen auf ein Milieu mit einer klaren vermeintlichen Antwort und dann auch sozusagen einem sehr starken Identifikationspotenzial so stark reüssiert, dass all die Institutionen, die eher so in dieser klassischen bundesrepublikanischen Kompromiss- und Konsensorientierung verfangen sind, offensichtlich nicht mehr klarkommen damit. Das gilt ja sowohl für klassische Medien, das gilt aber auch für die Parteien, die sich Volksparteien nennen. Und was ist da eigentlich los und was könnte eine Perspektive sein für Parteien, die aber trotzdem sagen, eigentlich hat es Sinn, dass wir ein Gespräch miteinander darüber führen, was eine gemeinwohlorientierte und eine zusammenhaltsorientierte Perspektive ist. Und dieses Gespräch auch zu ermöglichen und daraus Politik abzuleiten, das hat mich umgetrieben. Und dann habe ich einfach mal versucht, meine Gedanken, die im Kopf ziemlich wirr rumpurzelten, einmal von links oben nach rechts unten durchzusortieren, das in einen Textzusammenhang zu bringen. Und das hat mir sehr dabei geholfen, für mich ein bisschen besser oder klarer zu sehen, wie ich glaube, wie die Dinge zusammenhängen. Und jetzt bin ich ganz gespannt, ob das andere auch so sehen. Das teste ich gerade. Insofern freue ich mich auf solche Diskussionen, weil es mir schon, und das ist das inhaltliche Anliegen, darauf ankommt, dass wir als Gesellschaft gesprächsfähig bleiben. Und deswegen finde ich das Buch von Matthias Politiki so spannend, dass es sozusagen fast ja diese sokratische Methode des resonierenden Gesprächs aufnimmt und des sich wechselseitig Fragens, dass wir es schaffen, über unterschiedliche Meinungen hinweg im Gespräch zu bleiben und uns nicht auszugrenzen, weil das etwas ist, was mir, glaube ich, zunehmend verloren zu gehen droht. Und wenn uns das verloren geht, geht uns aber die Grundbedingung. Ist das Mikro nicht an? Doch? Okay. Das ist. Ja, okay. Ich habe nichts Wichtiges bisher gesagt. Jetzt kommt der wichtige Satz, weil ich Matthias Politiki loben wollte, dass dieses Buch, das er geschrieben hat, nämlich vormacht, worum es geht, miteinander über unterschiedliche Meinungen hinweg im Gespräch zu bleiben und herauszufinden, ob es so etwas wie einen gemeinsamen Raum gibt, in dem man sich vielleicht auch auf etwas verständigen kann und sei es nur darauf, dass man sich nicht verständigen kann.
Ja, danke erstmal, Matthias Politiki.
Ja, ich saß im Biergarten mit Andreas Urs Sommer. Das ist kein alter Kumpel, sondern wir kennen uns eigentlich oder kannten uns damals nur über eine Podiumsdiskussion. Wir kommen beide von Nietzsche her. Ich habe über Nietzsche promoviert. Er hat inzwischen ist er ja Chefkommentator der Nietzsche-Ausgabe. Da hat man sich sowieso viel zu sagen. Und Nietzsche ist ja a priori schon etwas undogmatischer auch in den Ansätzen. Jedenfalls waren wir bald bei Themen, die bei vielen Gesprächspartnern nicht so spontan abrufbar mehr waren. Das fiel mir schon in den letzten Jahren auf, dass ich mich zunehmend selber auch mit einem Maulkorb versehen habe und ehrlich gesagt immer mehr abgehauen bin. Ich bin dann zeitweise ein halbes Jahr pro Jahr eigentlich gar nicht in Hamburg gewesen. Und es ist verrückt gewesen, aber kaum war ich in Afrika, kaum war ich in China, kaum war ich in Indien, habe ich wieder freier reden können. Da hab ich gesagt, wenn du glücklich werden willst in diesem Leben, dann musst du auch zu Hause wieder so reden können, wie du eigentlich möchtest und wie du als Linker damals groß geworden bist, nämlich es wird ausdiskutiert und zwar egal mit wem und egal über was und es wird nicht sofort ein Ideologiekorridor hochgezogen und sozusagen Gesinnung bekannt, sondern es werden ja Haltungen abgefragt und nachjustiert und dieses Gespräch im Biergarten, das war so ermutigend und erfrischend mit einem damals noch fast Fremden, der definitiv eine andere Position hat, nämlich ein Konservativer, besten Schlages, noch lange kein Rechter, ganz klar, um das auch mal zu sagen, aber fast in allen Punkten kontrovers, aber mit großer Freude diskutiert und das habe ich schon Jahre nicht mehr erlebt. Und dann haben wir gesagt, da machen wir was draus. Wir wollen einfach weiterreden. Ich musste dann nach China oder durfte nach China. Writer in Residence war ich damals in Shanghai. Wir haben also als E-Mail-Wechsel das weitergemacht und dann natürlich sehr viel am Text am Schluss gearbeitet. Ich darf meinen Lektor nicht vergessen. Der ist der einzige von uns dreien, der politisch bekennend korrekt ist. Letztlich ist das Buch ja eigentlich ein Affront gegen die politische Korrektheit, aber wir hatten als Lektor dann ja im guten Sinne einen starken Bremser, denn das habe ich auch gemerkt, bei all meinen Büchern sind immer mehr Korrekturgänge dazugekommen von noch diesem und jenem, immer unter dem richtig sinnvollen Motto, du musst aufpassen, wenn du den Halbsatz so sagst, dann kann das passieren, aber wenn du den so sagst, dann können wieder die anderen. Und ja, auch das ist schon Teil des Buches dann geworden. Aber so haben wir dann durch ihn dann noch den Feinschliff gekriegt. Ja, und jetzt ist es da und wir reden
und jetzt drüber. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne nochmal nachfragen, ob das denn stimmt. Ich meine, diese Klage, die in Ihrem Buch ausgeführt wird und vor allem von Ihnen vorgetragen wird, die auch gut begründet ist, sie läuft ja hinaus auf diesen Begriff des Meinungskorridors. Man kann heute nicht mehr alles sagen. Das würden Sie so nicht sagen. Man kann natürlich schon sagen, aber man muss Nachteile in Kauf nehmen. Oder anders gesprochen, es war früher entspannter. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich muss ja hier nicht meine Meinung sagen. Herr Poster, war es früher entspannter?
Nun bin ich von uns dreien auf dem Podium, der über die Frage, wie es früher war, wahrscheinlich am wenigsten sagen kann. Aber insofern möchte ich das fast weitergeben, wenn ich boshaft bin. Aber ich will mit einer Anekdote antworten, die ich am Wochenende beim Lesen gelernt habe. Und zwar lese ich gerade das Buch von Armin Nassee, Muster, über die digitale Gesellschaft und über die Auswirkungen digitaler Techniken in unserer Gesellschaft. Und er ist ja Soziologe und beschreibt aus seinen Vorlesungen in der Soziologie und aus seinen Seminaren eine sehr schöne Sentenz, indem er sagt, es fällt ihm immer schwerer, seinen Studierenden klarzumachen, dass wir als Handelnde in Gesellschaft immer mit Typologien und Stereotypen gegenüber dem anderen arbeiten. Also wir können gar nicht anders in einer sozialen Situation, als jemandem, dem wir gegenüberstehen und mit dem wir reden oder mit dem wir handeln, bestimmte Handlungen a priori zu unterstellen, selbst wenn es falsch ist, weil wir uns ja eine soziale Situation bauen, die wir Gesellschaft nennen. Und sagt er, wenn er das erklärt, was ja sozusagen zum Grundwerkzeug, Handwerkszeug des Soziologen gehört, dann ist die erste Reaktion vieler Studierender, was kann ich denn tun, damit ich das nicht habe, damit ich diese Stereotypen nicht empfinde, damit ich nicht in diese Falle hineingerate? Und sagt er, das ist natürlich genau das Problem. Wir trainieren uns ab, als soziale Wesen miteinander umzugehen und dazu gehört auch dem anderen etwas zu unterstellen. Am Anfang. Ich glaube, was wir hinbekommen müssen, ist, dass wir das nicht verfestigen zum Vorurteil, sondern dass wir da flexibel bleiben und dann auch uns korrigieren lassen. Also ähnlich wie Sie es beschrieben haben, wir sitzen im Biergarten zusammen, ich kenne den gar nicht. Vielleicht denke ich sogar, ich kann mit dem gar nicht reden und nach einer Stunde stelle ich fest, das geht aber doch. Alle meine guten Freunde habe ich am Anfang nicht ausstehen können. Das ist so ein Ding, das mir zeigt, dass man offensichtlich durchaus in der Lage ist, auch über bestimmte Dinge hinwegzukommen und soziale Meinungen zu ändern. Aber das hat sich vielleicht ein Stück weit geändert, dass wir vorsichtiger geworden sind in dem Anerkennen der Tatsache, dass wir selber natürlich eine Vorstellung vom anderen haben, unabhängig davon, ob sie stimmt oder nicht. Und die versuchen wir uns abzutrainieren. Indem wir sie uns abtrainieren, und zwar vor der Interaktion abtrainieren, haben wir aber natürlich, laufen wir Gefahr, dass wir unter Umständen die Fähigkeit verlieren, mit anderen umzugehen. Das ist, finde ich, fast noch gefährlicher als die Frage, sozusagen, was darf ich sagen oder nicht. Das ist so dieses strategische, verwickelt mich jemand in einen anderen Diskurs als den, den ich gerade führen will. Ist ärgerlich, ist aber in der Politik irgendwie so sehr Alltag, dass Missverstehen quasi der Grundmodus von Politik ist, weil den anderen zu verstehen, hieße ja, sich auseinanderzusetzen und nicht nur ein Zerrbild zu malen, gegen das man agitieren möchte.
Sie haben gesagt, die Meinungskorridore verengen sich und darf man das noch sagen oder nicht. Ganz wichtig für aus meiner Warte, wir dürfen uns auf jeden Fall schon mal nicht verwechseln lassen. Das sagen auch die Falschen in diesem Lande. Es ist wichtig, aus der linken Ecke heraus diesen Satz mal zu denken. Deswegen betone ich das auch in dem Gespräch oder auch uns gegenüber. Ich komme aus einem eher undogmatisch grünen Milieu und bin umgeben von dem, was wir in dem Buch dann die Blasenlinke nennen. Also die nicht mehr sich an Parteien orientiert, sondern ja im Blasenkiez lebt, in der Filterblase, in der Echokammer, all diese Worte, wo man unter seinesgleichen immer sofort alles klar oder geht gar nicht hört. Und das finde ich eigentlich ziemlich dämlich, muss ich sagen, wenn man immer nur innerhalb der eigenen Blase dann sich so zuruft, so Erkennungssignale und nicht mehr das Gespräch mit denen sucht, die wirklich anders ticken. Ich habe zufällig vor, also war das Buch schon längst im Satz, habe ich im Bayerischen Rundfunk eine Reportage gehört über einen schwarzen Bluesmusiker im Süden der USA, der sich vor 30 Jahren nach einem Konzert am Tresen mit einem weißen, begeisterten Zuhörer unterhalten hat. Der war noch nie im Blueskonzert und fand seine Musik super. Und dann stellte sich raus, der ist beim Ku Klux Klan. Und was macht der Bluesmusiker? Der bricht nicht ab, sondern er unterhält sich. Und seit 30 Jahren unterhält er sich ständig mit Ku Klux Klan-Mitgliedern und hat glaubhaft versichert, also der eine bringt ihn zum anderen und so weiter, dass er inzwischen 200 Leute bekehrt hat. Ich finde das großartig. Ja, dass, natürlich ist das nicht sein Hauptberuf geworden. Der spielt weiter Blues und die Beispiele waren klasse, die man gehört hat in der Sendung. Aber dass ein Mensch die Gelegenheit ergreift und zu sagen, hui, du bist aber wirklich ganz anders drauf und das diskutieren wir jetzt aus. So bin ich eigentlich groß geworden. Ja, es ging ja schon eigentlich bei den Eltern so damals so, die waren ja immer anderer Meinung. Da flogen die Fetzen am Abendbrottisch, gerade politische Fetzen flogen bei uns auch. Aber ja, so ist man sozialisiert. Und warum sollte man das einfach von vornherein so reduzieren? Damit, glaube ich, verkümmert eine Gesellschaft. Und das, was mich persönlich betrifft, aber das ist vielleicht ein eigenes Thema, auch unsere Sprache hat sich dadurch sehr verändert. Ja, ich bin als Schriftsteller manchmal am Existenzminimum dessen angelangt, was die deutsche Sprache, was ich noch sagen darf, in Anführungszeichen, welche Begriffe mir noch zur Verfügung stehen. In den Romanen kann ich immer wieder Figuren setzen oder auch mir Passagen gönnen, in denen ich dann das zur Frage stehende mit eigenen Begrifflichkeiten neu aufschiene und durch den ganzen Roman führen kann. Aber schon je kürzer die Textsorte wird, bis hin zum Gedicht, da geht das nicht mehr. Und dann fallen einfach auch gewisse Themen weg, ganz klar. Und wenn wir das jetzt dann hochrechnen, dass wir uns allein durch sprachliche Selbstzensur, ich rede ja von meiner eigenen Beschneidung meiner Möglichkeiten, wenn wir da so weitergehen, dann können wir tatsächlich nur noch mit unseren engsten Weggefährten und Freunden reden. Und das kann nicht Sinn einer funktionierenden, das ist für mich keine Demokratie dann mehr, sondern das sind Partikulargesellschaften, die immer mehr auseinanderdriften und so will ich nicht leben.
Vielleicht was ist denn Ihre Erfahrung dazu?
Na, ich will das Beispiel des Bluesmusikers nochmal aufgreifen, weil da steckt ja eine sehr grundlegende Erkenntnis drin und die gilt für beide Seiten. Die gilt ja übrigens auch für den Ku Klux Klan-Mensch, der ja auch nicht aufgehört hat, mit dem Schwarzen zu reden. Das ist dann ja sozusagen beidseitig ein Thema. Warum reden wir überhaupt miteinander oder was ist die Grundbedingung, dass wir ein Gespräch miteinander führen? Ich glaube, da steckt ganz viel drin. Die Grundbedingung dafür, dass wir ein Gespräch tatsächlich für sinnvoll erachten, ist, dass wir dem anderen unterstellen, ernsthaft an einer Verständigung interessiert zu sein. Selbst wenn wir vielleicht ahnen, dass das nicht stimmt. Aber würden wir diese Unterstellung nicht machen, wäre das Ganze ja völlig sinnlos. Mhm. Also warum sollten wir uns unterhalten, wenn ich davon ausgehen würde, dass was ich sage, hat keinen Effekt auf Sie und umgekehrt. Das wäre sozusagen, irgendwann ist das nach 10 Minuten noch langweilig für die jeweiligen Egos, dann ist das auch durch. Das heißt, die Frage dahinter ist, unterstelle ich dem anderen verständigungsbereit und fähig zu sein oder tue ich das nicht? Und nur wenn beide sich das wechselseitig unterstellen, völlig egal, ob es stimmt oder nicht in der jeweiligen Situation, kann ein Gespräch überhaupt nur zustande kommen. Sonst kommt es nicht zustande, sonst bin ich maximal in so einem Überwältigungszusammenhang. Und diese Situation, habe ich das Gefühl, schaffen wir viel weniger in unserer Gesellschaft, weil wir ganz häufig hineingehen in eine Situation mit dem festen Gefühl, im Besitz der Wahrheit zu sein. Und im Besitz der Vernunft zu sein, übrigens ja eigentlich ein sehr klassisches linksintellektuelles Vorurteil. Wenn die anderen nur lange genug nachdenken, werden sie schon feststellen, dass ich recht habe.
Und das ist eben der Unterschied zwischen Haltung und Gesinnung. Ja. Also ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo unsere Gesellschaft durch sehr viele Partikulargesinnungen zur Zerreißprobe getrieben wird. Es sind in Ihrem Buch vor allen Dingen einerseits die Grünen und andererseits die Rechten, aber ehrlich gesagt, es sind noch viel mehr. Jeder verfolgt also eigentlich auf Kosten des Ganzen seine Partikularinteressen und wird deswegen, um gehört zu werden in dieser Kakophonie, immer schärfer und noch schärfer und noch schärfer. Und fieser Trick, missversteht bewusst andere Positionen, Halbsätze, nimmt die raus aus dem Zusammenhang, damit die Klickzahlen steigen. Und ich habe mich über lange Zeit gefragt, warum ich früher so gerne Zeitung gelesen habe und warum ich heutzutage bei jeder Art von Nachrichten schlechte Laune kriege. Das ist doch irre. Die Welt ist doch nicht schlechter geworden oder irgendwie jedenfalls bedrängender. Die war immer schon, also wir sind ja jetzt keine Vergangenheitsromantiker. Wir sind unter einem atomarer Bedrohung groß geworden und Vietnam war auch schon und was auch immer. Das ist, kann es nicht sein. Woran liegt es denn? Und ja, ich habe dann auch ein Buch gelesen, über wie das funktioniert. Es wird natürlich bewusst so gesteuert, dass man jede Nachricht ins Negative dreht, weil man rausbekommen hat, dass man dadurch die Leser viel eher am Ball hält, sei es in den klassischen Medien, sei es in den digitalen Medien. Und damit natürlich sie dann auch immer weiter anfüttern kann. Und das merke ich zum Teil auch schon in den Öffentlich-Rechtlichen. Und da, finde ich, geht es mir ein bisschen weit, wenn ich liebe zum Beispiel die, wie heißt sie hier, Chronik des Tages, heißt sie nicht, heute am Abend im NDR höre ich gerne zum Abendessen und da sind dann teilweise auch schon Kommentatoren, die auch schon in ihrer Intonation mir die Botschaft so aufdringlich mitbringen, dass ich richtig fuchsig werde, weil ich das nicht, ich will Nachrichten als nüchternen Set, wie früher so kleinteilige, wie in der NZZ noch so briefmarkengroße Meldungen. Und die Meinung kann ich mir schon selber bilden. Und dann wird manchmal ein Auslandskorrespondent dazugeschaltet und die, ja, kann denn Trump jetzt wirklich noch das und so weiter? Und der sagt immer, ja, natürlich, der ist tapfer dagegen und sagt immer, nein, das ist die deutsche Sichtweise. Es ist in Wirklichkeit alles ganz anders. Und ich, da bin ich noch dankbar dafür. Nur wenn man dann bedenkt, dass es Weihnachten ist. dass es kaum noch diese Auslandskorrespondenten gibt, dann wird mir auch Angst und Bange um unsere Nachrichtenvermittlung, die dann nur noch aus den verschiedenen Hauptstadtstudios, Ostasienstudios, aus den Tickern genährt, diesen Duktus und diese Intonation und dadurch auch diese Vorurteile immer wieder nur befördern und noch einen drauflegen und noch einen drauflegen und noch einen. Und ja, Schluss, soweit.
Ich meine, es liegt natürlich ganz einfach daran, dass die Kommunikationsformen und Möglichkeiten sich unendlich vergrößert haben. Das ist ja auch, Herr Poster, eine Frage und ein Thema in Ihrem Buch. Die Zerstörung der Kommunikation, die hängt ja nicht ab von der Bösartigkeit der Mitmenschen, sondern von den neuen Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt ganz kurz von früher rede, nicht weil ich sagen will, früher war alles besser, sondern ich selber habe noch erlebt, wie das deutsche Fernsehen in die deutschen Familien einzog. Und es gab damals ein Programm und dann gab es drei Programme. Und dann kam die Fernbedienung und die Fernbedienung war in meinen Augen eine Revolution, weil man musste nicht mehr aufstehen, um das Programm zu wechseln. Und wer steht schon gerne vor dem Fernseher auf? Ich meine, das ist dann schon eine größere Aktion. Und mit der Fernbedienung kam der jederzeit beliebige Programmwechsel und dann haben wir inzwischen, ich weiß gar nicht wie viele, ich nehme mal an, so ungefähr 40 Fernsehprogramme. Und die armen Kollegen, die im Fernsehen arbeiten, die sind ja bedroht dadurch, dass ja nun jeder auf seinem Handy und seinem Laptop eine unendliche Menge von anderen Angeboten bekommt. Und jetzt, das macht die Sache natürlich nochmal schwieriger, ist ja nun nicht jeder nur noch Empfänger, sondern jeder ist potenziell auch ein Sender.
Ja, klar.
Wie geht man als Politiker damit um?
Also vielleicht erstmal damit angefangen, dass jeder ein Sender ist, ist ja ein großer Traum. Also wir erinnern uns an die Radiotheorie von Bert Brecht. Sozusagen, dass aus dem Distributionsapparat, wie er damals sagte, ein Kommunikationsapparat werden möge. Das war der Traum und er sagte, erst wenn das passiert, ist die technologische Option des Radios erfolgreich abgewendet. Das ist jetzt 100 Jahre her, roundabout. Das haben wir heutzutage. Also als ich im Studium Journalistik gelernt habe, hieß es noch, einen Fernsehsender zu gründen, kostet 1 Milliarde D-Mark. Das war ungefähr die Zahl, die damals die Gründer von Sat.1 ungefähr ausgeben mussten, als das deutsche Verlegerfernsehen gegründet wurde. Übrigens, nach jahrelangen Forschungsprojekten. Es gab die Kabelpilotprojekte, über die regalmeterweise Forschung präsentiert worden ist, bevor dann die politische Entscheidung kam, wir lassen mehr als drei Programme zu. und dann auch noch privatwirtschaftlich organisiert. Jahrelange Forschung vorher, kann man sich mal überlegen, wie schnell heute Dinge einfach passieren und die sind im Alltag und unsere Kids nutzen das schon und wir entdecken, huch, da ist ja was Neues. Also da hat sich eine ganze Menge geändert. Worauf ich aber hinaus will, ist, heute brauche ich keine Milliarde mehr, sondern jeder von uns kann mit diesem Gerät hier diese Veranstaltung ins Netz streamen. Also das, was früher der Fernsehsender konnte, für den ich eine Milliarde brauchte, kann ich jetzt unter der Zunahme einer Plattform einfach selber machen. Das ist erstmal eine großartige kommunikative Erleichterung und ehrlicherweise auch ein Traum. Wir haben immer gesagt, wir wollen die Freiheit der Kommunikation, die Freiheit der Meinungsäußerung, auch die Freiheit der Information. Ich kann mir jedes Protokoll jeder Parlamentsdebatte der Welt jederzeit angucken. Ich kann mir fast alle Entscheidungen des Staates mittlerweile in Hamburg aufgrund des Transparenzgesetzes alle digital zur Verfügung stellen. Ich kann in viele Museen, in viele Kulturangebote hineingucken, ohne dass ich dort, sagen, um zu wissen, was ich dort will, weil Informationen in einer unfassbaren Fülle verfügbar sind. Das ist das Positive. Und das Negative auf der anderen Seite ist, und da komme ich wieder zu dem Gespräch, weil das für mich schon was sehr Bedeutendes ist, und da habe ich ein etwas weniger negatives Bild des Journalismus, sagen, als das Herr Politiki gerade eben gezeichnet hat. Es gibt eine wunderschöne alte Metapher aus der deutschen Zeitungswissenschaft, die ist irgendwie vor 200 Jahren das erste Mal verwendet worden. Journalismus ist das Gespräch der Gesellschaft. Das zieht sich sozusagen durch ganz viele Beschreibungen der frühen vorwissenschaftlichen Beschäftigung mit Journalismus. Journalismus ist das Gespräch der Gesellschaft. Was ist damit gemeint? Gemeint ist damit, dass der Journalist in seiner Darstellung dessen, was in einer Gesellschaft, in einer Öffentlichkeit los ist, in der Regel einen Gesprächszusammenhang reportiert. Das heißt, ich habe eine Stimme und normalerweise gucke ich erstmal, stimmt das? Hat das noch jemand anders gesagt? Stimmt dieses Faktum? In der Regel sortiere ich auch noch andere dagegen. Wer ist denn anderer Meinung? Wer ist dritter Meinung? Und präsentiere normalerweise in einem nachrichtlichen Bericht, den Sie so schätzen, eine Vielzahl unterschiedlicher Meinungen oder unterschiedlicher Aussagen zu dem gleichen Gesprächsgegenstand. Auch wenn dieses Gespräch vielleicht de facto in der Gesellschaft so gar nicht stattgefunden hat, ist der Modus des Journalisten in der Darstellung, dieses Gespräch sichtbar zu machen in seiner Berichterstattung. Das ist aber etwas völlig anderes als das, was beispielsweise bei Rezo oder bei anderen auf den sozialen Netzwerkplattformen entsteht. Dort bekomme ich nämlich eine Stimme. Diese Stimme kann zwar geäußert werden, aber sie ist nicht in einem Gesprächszusammenhang zu rezipieren, sondern ich habe nur diese eine Stimme. Und ich bin auf einmal als sozusagen Zuhörer oder Zuschauer oder Leser selber darauf zurückgeworfen, die anderen Stimmen zu finden oder es zu lassen und zu glauben, das ist richtig, egal in welcher Blase ich mich dann bewege. Da gibt es ja Blasen überall, ganz viele. Herr Politiki hat die richtig benannt. Und insofern glaube ich schon, dass Journalismus ernst gemeint gerade heute die Fähigkeit hat, diese Blasen zu zerstören. Und wir müssen uns verdammt Sorgen darum machen, dass wir zunehmend weniger die Möglichkeit haben, die institutionellen Rahmenbedingungen, und das sind Redaktionen und das sind journalistische Medien, aufrechtzuerhalten, die genau das noch können, die über eine Blase hinaus diese Vielzahl von unterschiedlichen Perspektiven auf den gleichen Gegenstand in unserer Gesellschaft noch zu zeigen. Und als Politiker, wie geht man damit um? Wenn es die eigene Meinung ist, die die Reichweite bekommt, ist es großartig. Wenn es eine widerstreitende Meinung ist, ist es ganz furchtbar. Und sozusagen, wenn ich das jetzt übersetze, würde ich immer sagen, mich hinter den Schleier des Nichtwissens zurückziehe, würde ich sagen, besser ist eine Situation, in der keine Meinung einseitig die vollständige Reichweite erzielen kann, sondern in der die prismatische Brechung der unterschiedlichen Möglichkeiten von Meinungen und von Aussagen jederzeit für jeden Staatsbürger verfügbar sind. Und das müssen wir erhalten. Und das können ehrlicherweise journalistisch-redaktionelle Medien.
Ja, ich habe das übrigens auch im Nebenfach studiert. Ich bin ein absoluter Fan eigentlich der klassischen Medien und die Ergänzung kann denen nur gut tun. Aber die Wirklichkeit sieht halt nicht ganz so gut aus wie die Theorie, die Sie gerade darüber auch referiert haben. Wir kennen ja alle die Stichworte. Also Relotius ist als Person ja vielleicht schlimm genug, aber für mich noch viel schlimmer ist ja eigentlich die redaktionelle Vorgabe, dass eben der eine, du suchst dir eine Frau, eine sympathische mit möglichst einem kleinen Kind auf dem Weg in die USA und du suchst dir einen fiesen alten weißen Mann, der sie dann abknallen will von oben. Die Vorgabe einer Redaktion, auf diese Weise Nachrichten zu generieren, das ist ja nicht von mir erfunden, sondern das ist ja amtlich. Das kann doch nicht, da stimmt ja doch was nicht mehr.
Aber die Frage ist ja, ist das der Grundmodus des Journalismus insgesamt oder ist das einen in der Tat mittlerweile ja auch, das muss man dem Spiegel ja auch zugute halten, dann auch herausragend gut selber dokumentiert konzipiertes und aufgearbeitetes Versagen eines Blattes. Also ich möchte mal das Medium sehen, das das in der Stringenz selber zum Thema gemacht hat. Wir haben ein Problem in der Fehlerkultur des Journalismus, ein massives.
Ja, aber Gott sei Dank haben die es, das finde ich auch total lobenswert, aber welche Fälle sind denn nicht aufgearbeitet? Genau. Wir können ja in Zukunft davon ausgehen, das kann ja überall in anderen Medien genauso gehandhabt werden. Hoffentlich nicht, aber also ich finde, die Glaubwürdigkeit unseres Informationssystems hat schon arg gelitten. Und übrigens nochmal Spiegel, es war schon, weiß ich nicht, dreieinhalb Jahre her. Es gab ja schon mal so eine Entscheidungsschlacht zwischen Kurden, waren das damals, und IS, der vorrückende IS. Und der Spiegel, ich war damals fast stündlich auf Spiegel Online, das waren immer so Entscheidungsschlacht um die Werte des Westens und die Kurden halten die letzte wichtige Bastion. Und ich habe schon gedacht, hoffentlich geht's gut aus. Und plötzlich brach diese Nachrichten, die brachen einfach ab. Und am nächsten Tag kam, also die Entscheidungsschlacht stand bevor und die Nachricht brach ab. Und dann dachte ich, jetzt aber schau, aber wo geht's denn weiter? Es ging aber nirgendwo weiter. Zufällig war ich damals im Marathon-Training und es lief einer vom Spiegel Online mit. Diese Wochenendläufe sind sehr lang, da kann man gut ins Gespräch kommen. Insofern habe ich auch zu ihm, der war dann Gott sei Dank auch noch der Leiter der Auslandspolitik, habe ich gesagt, sag mal, was ist denn los? Ich warte hier auf, wie ist denn die Schlacht ausgegangen? Ja, das weiß er auch nicht. Der betreffende Mann, der schreibt jetzt gerade ein Buch, der hat sich zurückgezogen. Und dann habe ich gesagt, sag mal, seid ihr verrückt? Ja, es hat sich rausgestellt, es war ein einziger Reporter vor Ort, von dem haben alle anderen Medien ihre Informationen gekriegt, ja. Und der hat jetzt aber ein Buch schreiben müssen und hat sich zurückgezogen. Da habe ich gesagt, jetzt reicht's. Ich will wissen, wie die Schlacht ausgegangen ist. Und also es ist wirklich nicht von mir erfunden. 2-3 Tage später war es wieder online, wie die Schlacht aus. Die ging siegreich aus für die Kurden. Und also das war im Blatt oder vielmehr eben online. Aber was sind denn das für Zustände? Ich meine, das kann man witzig erzählen, aber es ist doch eigentlich traurig, dass die Leute, was früher Auslandskorrespondenten, ein dichtes Netz, wie die rangegangen sind an die Probleme, was die auch für Hintergründe uns rangeschafft haben. Und jetzt sitzt da nicht der, den ich jetzt gerade erzählt habe, aber sonst, da sitzt einer im Ostasien-Studio der ARD oder im Nahost-Studio der ARD, Kairo, und berichtet jetzt auch schon wieder über dieselben Kurden, die sich jetzt gegen die andere Seite verbreiten. Was sind denn das für Nachrichten überhaupt, die von entweder so weit weg oder nur von einem auf uns kommen, und was wird damit gemacht? Also ehrlich gesagt, habe ich inzwischen mit anderen Reisenden, die ich kenne, reisende Schriftsteller, Reiseschriftsteller, ein weites Feld. Wir sind inzwischen der Meinung, die wahren Informationen holen inzwischen nicht die Journalisten, sondern die Schriftsteller. Das sind die können sich noch leisten, länger in diese Länder reinzugehen, da wirklich hinter die Kulissen zu schauen und mit Informationen rauszukommen, die zunächst mal keiner hier hören will. Die sind meistens ganz anders als die im Mainstream abgespeichert sind. Gerade wenn man aus Afrika kommt, aus Zentralasien oder anderen Ländern, wo der chinesische Vormarsch mit Händen zu greifen ist, das will hier keiner hören. Aber trotzdem ist ja für uns wichtig, dass wir diese Binnennetze zwischen den Reisenden auch ziehen und uns einander versichern. Ja, stimmt, deine Informationen habe ich auch gekriegt. Aus den journalistischen Kontexten kriege ich den im Moment nicht, obwohl ich genauso wie Sie eigentlich drauf schwöre. Abends anmachen, Echo des Tages, und die Sache ist da.
Aber Sie haben einen sozusagen relevanten Nebensatz, weil die sich es noch leisten können, über die Schriftsteller gesagt. Natürlich, wenn ich das jetzt zu Ende denke, muss ich auch darüber reden, unter welchen Bedingungen und welche Mittel sind wir als Gesellschaft bereit, dafür aufzuwenden, dass Journalismus stattfindet. Ja. Und das ist so, also da zeigt zwar ein Finger vielleicht in Richtung des Journalismus, aber 4 zeigen auf uns zurück, dass wir nicht mehr bereit sind, für die Nachricht zu zahlen, obwohl wir wissen, dass es Journalisten und zwar kompetente Vermittler braucht, die vor Ort unterwegs sind, damit sie die Nachricht auch finden. Und dass ich natürlich auch Beiträge für öffentlich-rechtliches Fernsehen und öffentlich-rechtlichen Hörfunk zahlen muss, weil nur dann die Journalisten bezahlt werden können, die tatsächlich das einzige noch funktionierende Korrespondentennetz weltweit neben dem der dpa sind. Mehr haben wir gar nicht mehr. Die meisten anderen großen Titel haben zwar an einigen, wie Sie richtig gesagt haben, Hauptstädten noch Büros, aber nicht mehr mehr flächendeckend. Ja. Das sind die beiden, die wir noch haben. Und damit haben wir schon mehr als die meisten anderen Nationen der Welt. Und fast alle anderen Nachrichtenagenturen der Welt sind staatliche. Es gibt nur ganz wenige, die nicht staatlich sind. Fast alle Nachrichtenagenturen, von denen wir Nachrichten rezipieren, sind staatlich. Also insofern, wir stehen als Gesellschaft vor der Aufgabe, dann auch die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen und auch, das heißt auch die Bereitschaft, Geld dafür auszugeben, dass wir informiert werden. Das passiert nicht aus dem luftleeren Raum.
Und da klar, deswegen zahlen wir aber doch öffentlich-rechtliche
Rundfunk
und auch gerne.
Ja, aber wir haben Parteien, die sagen, es muss halb so viel sein. Es gibt Parteien, die sagen, schafft das ab. Diese Diskussion haben wir gerade überall. Wir reden momentan nicht darüber, wie wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stärken, damit er in der Lage ist, seine journalistischen Aufgaben nachzukommen, sondern wir reden darüber, wie wir weniger dafür zahlen müssen, weil 17,50 Euro schon zu viel ist.
Na, die öffentlich-rechtlichen Anstalten sind doch gar nicht das Problem. Das Problem haben Sie ja benannt. Das sind die Zeitungen und das Geschäftsmodell der klassischen Zeitung, die sich über Anzeigen finanziert, klappt nicht mehr.
Ja.
Und die Situation des Zeitungsmarktes, da kenne ich mich ein bisschen aus, ist dramatisch und furchterregend.
Ja.
Und man wird sicher irgendwann die Überlegung anstellen müssen, ob die Zeitungen, was in vielen Ländern übrigens auch passiert, jedenfalls in Österreich, in irgendeiner Weise nicht subventioniert, aber unterstützt werden müssen, weil die schaffen das so nicht mehr. Aber ich glaube, bevor wir jetzt also auf die Situation der Zeitungen kommen, ein Lieblingsthema von mir, würde ich doch vielleicht mal auf das Stichwort unseres Abends zurückkommen, nämlich die Haltung. Wir haben ja nun die Situation ein bisschen umrissen. Und die Frage, was bedeutet eigentlich Haltung? Wie soll man sich in einer solchen flüchtigen und manchmal auch aggressiven Situation benehmen? Es wurde schon von Matthias Politike gesagt, Meinungen zu haben ist noch keine Haltung, vielleicht sogar eher das Gegenteil. Was würde es bedeuten, Matthias Politike, eine Haltung in diesem Tohuwabohu zu haben?
Also wenn man es, wir haben versucht, das zwar am Biertisch, aber eben dann doch von der Philosophiegeschichte ein bisschen aufzudröseln. Meinung ist natürlich jedem sofort auch aus dem Bauch heraus gegönnt. Und das andere Extrem wäre Gesinnung, eine Gesinnungsethik, die eben sagt, wir müssen alles machen, um den Klimawandel zu stoppen, auch auf Kosten der Demokratie, was man ja auch hört aus diesen Kreisen. Und dazwischen steht die Haltung. Eine Haltung ist für uns jedenfalls, also Andreas Urs Sommer und mich, nichts ewig in Stein gemeißeltes, sondern etwas, was sich im Lauf eines Lebens herausbildet. Durch Vorbilder, durch Schlüsselerlebnisse, durch Nachdenken und durch Gespräche bei jedem Menschen. Und ich glaube, als Teil einer Gemeinschaft, wenn wir uns als gemeinschaftliches Wesen verstehen, dann leben wir auch im Austausch und im Abgleich der Haltungen. So entstehen Freundschaften. Manchmal machen Freunde dann plötzlich was anderes und dann sagen wir, ich erkenne dich ja gar nicht mehr wieder. Da haben wir eine Haltung von dem, die hat er plötzlich unterlaufen oder konterkariert, weil er sich weiterentwickelt hat. Und hier, wer lebenslange Freunde hat oder auch Ehen führt, der weiß das, da muss man nachjustieren und einfach bereit sein, zu sagen, okay, du bist meine Frau, aber jetzt denkst du so, warum? Und muss neu begreifen, ansetzen und an sich und miteinander arbeiten. Und ja, wenn es gut geht, bleibt man lange zusammen. Und übrigens, es war ja auch Nietzsche, der gesagt hat, wenn man sich bindet, soll man vor allen Dingen eins bedenken, die Ehe ist vor allem ein langes Gespräch. Das finde ich einen ganz klugen Satz. Ja, alles andere sind Sensationen, die super sind, die viel Spaß machen oder auch viel Kummer. Aber das lange Gespräch, das man mit einem Menschen führen kann, und das trifft ja auf Freundschaft auch zu, das besteht im Abgleich von Haltungen und im Nachjustieren, im Hin und Wider. Und eben deswegen sagen wir auch, wir werden nie eine Haltung haben, sondern im Untertitel, wenn man den weiterdenkt, wir werden Haltungen haben. Aber wir werden deswegen nicht beliebig. Wir springen nicht. Wir entwickeln unsere Haltungen. Und ja, das wäre ungefähr auch die Position, zu der ich mal auch wieder hinblicken will in dieser ganzen ja, hysterischen Bekundung von Ideologien, von der wir umzingelt sind. Wir müssen uns schon auch einen Freiraum als selber denkende Menschen zurückerobern von den Vorgaben von außen. Vor allen Dingen, wenn sie sich zu Ketten formieren. Also gerade in meinem eigenen Freundeskreis, in dem Milieu, in dem ich mich eigentlich auch wohlfühle und wo ich hingehöre, ist es aber so, ich muss also gegen SUV sein und für freie Kitas und für gegen das Urheberrecht und so weiter und so fort. Das sind Meinungsketten, die oder Haltungsketten, die mich richtig also gerade beim Urheberrecht natürlich auf die Palme treiben. Da kann ich nicht mitspielen, sondern wir müssen uns als Teil einer Gesellschaft das Recht immer wieder zurückkämpfen, nicht in diese konformen Ideologiebereiche mit einzuschwenken, dann sind wir Lemminge. Selber denken beginnt da, das erwähnen Sie auch kurz in Ihrem Buch, wenn eine dänische jetzt Ministerpräsidentin plötzlich mal, also eine SPD-Frau, einen migrationsharten Kurs fährt. Irre, das, auf die Idee ist doch vorher keiner gekommen, ja, dass die SPD gegen Migration im weitesten Sinne ist. Nicht, dass ich das jetzt befürworten will. Ich will nur sagen, hier hat jemand eine vorgegebene Struktur zu denken verlassen, ob es gut ist oder nicht. Ja, der Erfolg hat ihr Recht gegeben, sie ist gewählt worden. Auf jeden Fall hat sie etwas Neues selber durchdacht und darauf kommt es, glaube ich, an.
Ja. Was fangen Sie mit dem Begriff Haltung an? Wobei natürlich Haltung, Sie sind ja wir sind ja alle in vielfältigen Rollen hier und bei Ihnen fällt natürlich die Rolle auf des Privatmannes und die Rolle des nicht unwichtigen SPD-Politikers. Vielleicht reden wir über die zweite Rolle. Kann eine Partei eine Haltung haben?
Ja, ich glaube ehrlicherweise, sie muss eine Haltung haben, wenn sie auf Dauer erfolgreich Zustimmung generieren will. Also ich mit dem Begriff, also ich bin sehr dankbar dem Gespräch für den wunderbaren Begriff Haltungsschäden. Den finde ich durchaus auch sehr schön. Auf dem kaue ich fast noch mehr rum, weil der auch zeigt, wo auch aus Haltung heraus Probleme entstehen können, weil man kann auch in Haltung sich eben so weit verfestigen, dass man nicht mehr rauskommt. Also für mich hängt der Begriff eng zusammen mit sozusagen einem verwandten Wort, dem sich verhalten. Und zwar dem sich verhalten zu der Welt, in der man sich bewegt. Und Haltung ist für mich dieses sich verhalten nicht reflexhaft oder eben meinungsgesteuert, nach dem Muster etwas passiert, ich habe sofort eine Meinung dazu zu tun, sondern auf der Grundlage, und das wäre vielleicht die Übersetzung in Politik, einer Wertegrundlage. Also habe ich sowas wie ein Wertefundament und ein Wertegrundgerüst, auf dessen Basis ich das, was um mich herum passiert, bewerten kann und dadurch eine Haltung dazu entwickeln kann, die mich handlungsfähig macht. Und das ist natürlich für eine Partei wie meine, jetzt sind das die drei Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Mit denen kann ich heute noch eine ganze Menge anfangen. Und wenn ich anfangen würde, Politik von diesen Werten her zu erklären und dann einzuordnen, was ich tue und nicht mehr nur so zu tun, als ob ich das, was ich mache, in reflexhafter Reaktion auf globale Megatrends wie den weltweiten Handel, wie die Form der Organisation des Finanzmarktkapitalismus, wie Migrationsströme und darauf reagiere ich als Politik sozusagen utilitaristisch in diesem Hamsterrad, sondern wenn ich mich immer erstmal kurz zurückziehe, überlege, was ist denn jetzt eigentlich aus der Sicht dessen, was wir über 156 Jahre miteinander ausdiskutiert haben, richtig? Dann komme ich unter Umständen auch zu anderen Ergebnissen. Und das von diesen Werten aus zu diskutieren und zu erklären, macht es unter Umständen auch nachvollziehbarer, zwingt aber dazu, bisweilen auf eine etwas grundsätzlichere, idealistischere Ebene zu gehen, als wir das heute im öffentlichen Gespräch häufig tun. Wir gehen nicht mehr auf diese grundsätzlichen Ebenen. Wir führen ja auch die grundsätzlichen Konflikte nicht, sondern wir führen Stellvertreterkonflikte darüber, ob es jetzt 10 oder 20 Euro CO2-Bepreisung im Jahr 2021 auf die Tonne ausgestoßenes CO2 sein soll. Das kann man noch ganz lange machen. Dahinter steckt aber tatsächlich die eigentliche Frage, glaube ich eigentlich wirklich, dass ein marktwirtschaftlich getriebenes Modell über den Preis gesellschaftliche Veränderungen herbeizusteuern, das einzig glaubwürdige und richtige ist, oder brauche ich nicht ordnungspolitische Maßnahmen von Geboten und Verboten mindestens vergleichend dazu. Dann bin ich in einer ganz anderen Diskussion als die, die wir momentan führen. Wir verengen uns sehr schnell. In der Politik habe ich eigentlich eine Kette, die fängt bei Werten an. Aus den Werten entwickle ich politische Ziele und dann entwickle ich Instrumente, wie ich diese politischen Ziele erreiche. Und wir reden nur noch über die Instrumente und behandeln sie wie Wertefragen. Da kann man viele Beispiele von nehmen. Wenn ich das aber tue, sorgt das zum einen dafür, dass einige uns nicht mehr verstehen, weil sie gar nicht wissen, was wir da tun, und andere sich entgeistert abwenden, weil sie das Gefühl haben, ihr redet doch gar nicht über das, was eigentlich das Zentrale ist, was in diesem Land gerade unterwegs ist. Ihr redet nicht über die Themen, die wirklich unter den Nägeln brennen. Und die haben für mich dann schon eine ganze Menge mit Haltung zu tun. Haltung macht uns handlungsfähig in sozialen Situationen, und zwar in Konsistenz zu uns selbst. Wir verändern uns zwar auch, aber in der Regel nicht kurzfristig. Also, dass wir wirklich so ein Epiphanie-Erlebnis haben und völlig anders auf einen Zusammenhang blicken, ist sehr, sehr selten der Fall. Meistens entwickelt sich evolutionär was und man guckt so 10 Jahre zurück und dachte so, ach Mensch, so hast du damals gedacht. Und man merkt das so im sozusagen rückblickenden Gegenschnitt zu einer früher vertretenen Position. Dann kann man Haltung in der Regel auch nachvollziehen, wenn man im Gespräch bleibt.
Ja, wenn man im Gespräch bleibt, wobei, was mir eben durch den Kopf gegangen ist, wenn Sie von Werten sprechen, Werte sind ja etwas, worauf wir uns, glaube ich, relativ rasch einigen können. Nur die Art und Weise, die Frage, wie man die Werte umsetzt und was sie im konkreten Einzelfall bedeuten, da beginnt der Streit. Und da ist im Gespräch auch schon aufgetaucht der Begriff der Blase.
Übrigens kommt nicht auch nur, ganz kurz, ja. Nicht nur. Also ich glaube schon, dass wenn wir gerade über die, weil Sie meine Partei auch angesprochen haben, die SPD redet viel seit Jahren über Gerechtigkeit, ohne zu erklären, was Gerechtigkeit ist. Vor allen Dingen übersieht sie aber, dass ich über Gerechtigkeit nur dann in einer Gesellschaft reden kann, wenn die Bürgerinnen und Bürger einer Gesellschaft das Gefühl haben, Teil der gleichen Gesellschaft zu sein. Das heißt, wir müssen viel mehr über den Zusammenhalt in einer Gesellschaft reden, damit wir überhaupt gerechtigkeitsfähig werden. Wenn ich jemandem sage, du musst etwas abgeben, um anderen etwas zu geben, muss er oder sie das Gefühl haben, Teil der gleichen Veranstaltung zu sein. Wenn das nicht der Fall ist, renne ich mit dieser Forderung ins Leere. Dann wird Gerechtigkeitsdiskussion, obwohl es eine Wertediskussion ist, aber zu einem technischen, dir nehme ich was weg und dir gebe ich was, und die Frage, warum denn, ja, weil es gerechter wird, wird zum tautologischen sozusagen Zirkelschluss. Die Frage, warum wir, und das ist übrigens auch der positive Teil des dänischen Beispiels, ich habe eine Menge Kritik an dem, aber dass sie tatsächlich gesagt haben, wir sprechen eine Gesellschaft wieder als einen solidarischen Zusammenhang an, in dem es miteinander und untereinander Verantwortung füreinander gibt. Das ist eine andere wertebezogene Diskussion als die, die wir in den letzten Jahren geführt haben. Und eine, die wir, glaube ich, dringend brauchen in einer Zeit, in der immer mehr Menschen das Gefühl haben, uns fliegt dieser Laden, den wir Gesellschaft nennen, gerade auseinander, weil wir nicht mehr gesellschaftsfähig sind.
Ich hab die Dänen nur erwähnt, um als Beispiel, wie man halt Meinungen neu kombinieren kann. Ich selber bin auch kein Fan von ihr, aber es ist einfach interessant, dass sowas ja möglich ist. Und ich denke, da sind wir nämlich beim springenden Punkt. Es war so vieles so lange nicht möglich. Und also wir haben weitergewurstelt und auch vieles mit der Arroganz der Eliten pragmatisch oder nicht vorwärts betrieben und haben deswegen die wichtigen Themen an die Ränder abgleiten lassen. Und was passiert ist, ist eigentlich etwas, was ich noch vor wenigen Jahren als das stinklangweiligste als Thema empfunden hätte, aber jetzt als geradezu brisant finde, nämlich: Wo ist der gesunde Menschenverstand? Also manchmal komme ich mir im Irrenhaus vor, wenn ich das gesellschaftliche Gespräch mit anhöre. Es ist so interessengesteuert von Partikular, die auch gut aufgestellt sind, die ihre eigenen Positionen mit einer Gnadenlosigkeit teilweise auch über uns ergießen. Und alle stehen immer stramm in der Mitte. Und diese Mitte, die war lange genug die Merkel-Mitte. Ich finde, diese Mitte muss jetzt wieder eine wilde, chaotische Mitte werden, in der produktiv gedacht wird und in der Meinungen plötzlich auch wieder gesetzt werden. Es kann doch nicht sein, dass sich der überwiegende Teil der Gesellschaft von den Rändern immer nur vorangetrieben fühlt, sondern sie müssen doch selber die Themen mal in die Hand nehmen und mit rhetorisch genauso brillant und unnachsichtig setzen.
Ja, und zwar aber ohne, das, wie Sie richtig sagen, ohne zu meinen, sich dadurch in der eigenen Position radikalisieren zu müssen.
Genau.
Weil also momentan hat die öffentliche Diskussion den Hang, das gleich mitzumachen, nach dem Motto, um unterscheidbarer zu werden, müsst ihr auseinanderstreben und diese Gaußsche Normalverteilung, die wir im politischen System haben, quasi strecken, und es muss mehr an den Rändern passieren. Das glaube ich gar nicht. Das Problem ist, die Merkel-Mitte ist ein schönes Stichwort. Merkel hat sich von ihren Demoskopen die Strategie der asymmetrischen Demobilisierung So haben das Ihre Berater genannt. Asymmetrische Demobilisierung. Martin Schulz hat das im letzten Bundestagswahlkampf einen Anschlag auf die Demokratie genannt, ist dafür ordentlich verprügelt worden. In der Sache hatte er trotzdem recht. Weil das natürlich heißt, dass ich die Unterscheidungen schon derjenigen Parteien, die in der Mitte um die Mehrheit in Gesellschaft kämpfen, dadurch aufhebe, dass ich möglichst alles, was potenziell sozusagen abgrenzungs- und konfliktfähig wäre, vom Gegenüber schon mal übernehme. Und zwar bis zu dem Punkt, dass es mir den Laden noch nicht zerreißt, aber die anderen nicht mehr strategiefähig in ihrer Kritik an mir selber mache. Das haben wir an vielen Stellen erlebt. Sie hat ja ganz viel mitgemacht. Wenn man sich das anguckt, haben wir unter Angela Merkel mehr sozialdemokratische Politik gemacht als unter Gerhard Schröder. So, das liegt nicht daran, dass sie davon in irgendeiner Art und Weise überzeugt ist, sondern das liegt daran, dass sie damit dafür gesorgt hat, dass es niemanden gab, der ihren Machtanspruch in der Mitte in Frage stellen konnte, weil sie ja überall schon war, so ein bisschen wie der, ne, also wie Hase und Igel. So, ich bin auch hier. So, sie war halt immer schon da. Und damit blieb dann immer wenig übrig. Und dann konnte man dem nur entgehen, wenn man sich radikalisiert. Damit verlässt man aber die Mitte. So, und dann sind wir in dem Problem. Das funktioniert effektiv, hochgradig erfolgreich, führt aber dazu, dass ich den politischen Diskurs entleere. Ich rede über nichts mehr. Es gab zwei Momente bei Merkel, wo sie tatsächlich sagt, hier stehe ich und kann nicht anders. Das war einmal nach Fukushima und das war einmal 2015, als sie die Grenze sozusagen nicht zugemacht hat, sondern gesagt hat, die dürfen kommen.
Aber sie hat es immer allein entschieden, ohne den.
Ja. Und sie hat es auch nie erklärt danach. Sie hat auch nie die Debatte darüber geführt, aber es war zweimal eine harte Entscheidung. Sonst gab es die aber nicht. Und das macht schon etwas mit der Art und Weise, wie ein Land über Politik noch reden kann oder eben nicht mehr redet. Und dann suchen wir uns Ersatzdebatten und dann sind wir am Rand.
Es kommt ja auch in Ihrem Buch ziemlich vor, also sozusagen an einigen Stellen ein ziemlicher Zorn auf Merkel. Nun fürchte ich allerdings oder hoffe, je nachdem, dass dieser Zorn inzwischen allmählich gegenstandslos wird und dass wir ganz andere Probleme kriegen.
Er ist jetzt eigentlich zornig auf Merkel.
Und die Probleme, die wir jetzt haben, sind, glaube ich, auch Probleme, mit denen Frau Merkel auch nicht fertig wird. Und mir hat ein Stichwort bei Ihnen gefallen, Herr Broster, das Pathos der Nüchternheit. Mhm. Ich weiß gar nicht, woher der Begriff her ist. Wenn Sie ihn erfunden haben, gratuliere ich Ihnen dazu.
Das schön wär's. Also ich habe ihn von Theodor Geiger, einem Nachkriegssoziologen, okay. Aber ob es von ihm ist,
weiß also ich Pathos auch. Der Nüchternheit, das ist eigentlich sozusagen die Form, in der wir in der Demokratie miteinander reden sollten. Dass wir es ernst meinen, aber dass wir sozusagen nicht aufs Äußerste gehen. Und meine Sorge, vielleicht können wir da noch ein bisschen darüber reden, ob das wirklich eine begründete Sorge ist, dass dieses Pathos der Nüchternheit nicht mehr gelingt, weil wir immer nur noch über das Äußerste reden. Und der Extremfall für das Äußerste ist natürlich der Weltuntergang. Und der Weltuntergang wird ja nun auch in vielfältigen Formen sozusagen uns vor Augen geführt. Und in einer solchen Stimmung, so mein Gefühl, aber es war eine Frage an Sie beide. Kann man eigentlich da noch Haltungen in der von Ihnen skizzierten liberalen Weise gewinnen?
Also wir reden ja beide in unseren Büchern immer mal wieder auch von Framing und also von dieser ganzen, das ist ja auch wieder nur ein neues Wort für ein altes Vehikel, also wie verpackt man die Sachen, sodass sie möglichst wirkmächtig sind. Heutzutage muss ja alles emotionalisiert werden, damit es noch ankommt. Es muss mit einer persönlichen Geschichte, also ganz erfolgreich ein junges Mädchen fängt an, den Schulstreik zu machen. Das ist eine tolle Geschichte, die wird unendlich weitererzählt. Aber die Geschichte ist eben auch so gut. Ja, und ich glaube, die Herausforderung ist tatsächlich, das Pathos der Nüchternheit zu verinnerlichen in dem, was man an Zielen setzen möchte, aber es dann doch emotional zu verpacken. Sonst werden wir überrollt von der Emotionalität von den Rändern. Ich glaube, wir müssen mit Rhetorik und einer glaubwürdigen Emotionalität und vor allen Dingen, das wäre vielleicht auch noch ein Thema, mit einer glaubwürdigen Sprache dagegen halten. Die Politik hat sich viel zu lange eigentlich in Schleifen gedreht rhetorisch, wo jeder auch sofort so einen kleinen Schnarchanfall bekam. Und das trägt heute die politisch korrekte Vorschrift für öffentliche Statements in der Politik, die sorgt nicht dafür, dass die Aufmerksamkeit steigt. Und vielleicht muss man da auch mal nachjustieren. Denn komischerweise, wenn man unter sich ist, auch wenn wir, und da redet ja keiner immer von die Podiumsteilnehmer und die Podiumsteilnehmerinnen und vielleicht auch noch, nee, da gehen wir wieder zum normalen Genus des deutschen Plurals drüber, der nichts mit dem Sexus zu tun hat, das wissen wir alle. Darüber muss man eigentlich gar nicht diskutieren und dann wird vernünftig geredet und trotzdem natürlich überhaupt nicht antifeministisch oder dergleichen oder diskriminierend. Und ich finde, diese Politikersprache an sich, das ist, da fängt das Problem für mich an. Ihnen kann ich sehr gut zuhören, weil bei Ihnen ist es ja kaum ausgeprägt. Aber da gibt es ja noch andere Beispiele, die kommen ja bei Ihren Reden gar nicht erst zu Ihrer Rede vor lauter Anspruch. Liebe Besucher und Besucherinnen und liebe und so weiter. Puh, also
das da geht es los. Auch vor. Sie haben in Ihrem Buch auch den doppelten Plural, sehr oft.
Ja, den habe ich auch und das fand ich in der Schriftsprache auch nicht schlimm. Der Verlag hat mir empfohlen, ich solle mit dem Sternchen arbeiten. Das fand ich, das fand ich sozusagen im Satzbild nicht aushaltbar. Aber das ist eine ästhetische Variante. Ich finde, also mich riecht die Frage des sozusagen, ob ich jetzt das generische Maskulinum nehme oder nicht, das riecht mich nicht auf. Das kann ich auch anders machen. Mich riecht auf in der politischen Sprache eine, und das ist aber nicht nur eine politische Frage, sondern tatsächlich eine Art und Weise des öffentlichen Sprechens und überall da, wo öffentliches Sprechen beraten wird strategisch, dass ich natürlich und sagen am Ende eine wie die Kiesel in der Ostsee rundgeschliffene Sprache nur noch habe, an der nichts mehr anhaftet und natürlich damit auch keine Loyalitäten mehr anhaften, da auch keine sozusagen kein Reiz und keine Reaktion mehr entsteht. Und es gibt tatsächlich wenige, die das anders machen, die stehen dann aber auch wie Solitäre in dieser Landschaft rum. Also ich hatte mal die Freude, 3 Jahre lang Redenschreiber von Franz Müntefering zu sein, was sozusagen ein schweres Los ist, weil er kein einziges Wort, das ich ihm aufgeschrieben habe, in einer Rede jemals gehalten hat, zumindest nicht in der Rede, sondern in späteren Reden, aber das ist eine Geschichte für sich. Ich habe irgendwann mal mein Dasein gerechtfertigt mit dem schönen Satz, vom leeren Blatt kannst du nicht abweichen. Das lehrt dann ein bisschen Demut, aber der war natürlich anders, also der hat auch ganz anders gesprochen. Trotzdem ist das, nee, also die berühmte Heuschreckenrede, die ja wahrscheinlich eine der wenigen Reden in Deutschland gewesen ist, die mal richtig Aufmerksamkeit erregt hat, ist nicht das erste Mal gewesen, dass er diesen Begriff verwendet hat. Auch nicht im politischen Berlin. Der tauchte in 2, 3 anderen Reden vorher auch auf. Auch waren auch Journalisten anwesend, haben auch Journalisten darüber geschrieben, ist sogar in der Zeitung gewesen. Günter Banners in der FAZ hat ein halbes Jahr vorher den Begriff schon in seiner Darstellung der Rede gemacht. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo es kickt und keiner weiß warum. Und das ist natürlich schon, also deswegen ist dieses Nachdenken darüber, wie rede ich öffentlich, wann hat was welche Reaktion, wann entsteht etwas aus etwas, was ich öffentlich rede. Der Politiker hat ja nichts anderes als die öffentliche Rede im Kern, um Zustimmung und Loyalität zu sichern. Er tut was, aber er muss darüber reden, dass es bekannt wird, gerade in der Bundespolitik, weil zwischen der Entscheidung und dem Einsetzen der Folgen der Entscheidung so wahnsinnig viel Zeit liegt, dass mir keiner mehr das Einsetzen der Folgen attribuiert. Also ich meine, dass wir heute wirtschaftlich gut dastehen, dass wir so wenig Arbeitslose zu tun haben, hat was mit den Reformen zu tun, für die Gerd Schröder abgewählt worden ist. Das kann man gemein finden oder man akzeptiert einfach, dass das die Spielbedingungen des Systems sind. Das heißt, ich muss dann anders drüber reden. Wenn ich dann aber so rede, wie er damals drüber geredet hat, der Weltmarkt ist so und wir müssen uns anpassen, dann drehen sich alle ab. Wenn ich das aber argumentieren würde und radikal kommunikativ offen wäre, und das ist der Punkt, wo ich finde, wo wir radikal sein müssen. Wir müssen radikal sein in unserer kommunikativen Offenheit. Nicht in einer Position, aber in der Bereitschaft, andere Meinungen zuzulassen. Und dann darüber zu streiten und uns dann auch zu fetzen und dann uns aber auch zu verzeihen, wenn wir dann mal daneben greifen. Und das Letzte passiert gar nicht mehr. Da werden Sie aufgehalten.
Da bin ich ganz d'accord. Also diese Radikalität wünsche ich mir auch. Gerade von solchen Vertretern der Mitte, die der SPD ja sein will und muss auch. Die muss einfach sexy auch werden, indem sie auch mal ein bisschen übers Ziel rausschießt. Jetzt. Und nicht immer diese rundgeschliffenen, eierigen Statements.
Sexy das reicht war, langsam.
Denn Sprache gehört schon, finde ich, sehr zentral zur Haltung dazu. Klar. Die Sprache ist die Visitenkarte unserer Haltung. Und da schießen wir natürlich auch übers Ziel raus, ganz klar, und müssen einen verzeihenden oder am liebsten liebenden Gesprächspartner auch haben, der sagt, na jetzt beruhig dich aber mal wieder. Wahrscheinlich im Moment würde, wenn meine Frau da wäre, sagen, genau jetzt wäre der, komm, runter. das ist mein Leben, die Sprache, und deswegen kämpfe ich auch dafür, dass wir sie im öffentlichen Raum auch nicht völlig preisgeben, entweder an die Rundgeschliffenen oder an diese hyperpolitisch Korrekten. Beides treibt mich zur Weißglut, sondern wir müssen mit derselben Ehrlichkeit, wie wir jetzt eigentlich auch drauf und dran sind zu reden, auch in die politischen Debatten reingehen, um genau diese langweilige, stinklangweilige Mitte und diesen gesunden Menschenverstand nach vorne zu bringen.
Das kann ich, glaube ich, als Einzelperson tun, als Politik insgesamt. Eine Anekdote dazu, dass die SPD hat sich nach dem Godesberger Programm in den 80er Jahren ein neues Programm geschrieben, das dann kurz nach der Wiedervereinigung als Berliner Programm verabschiedet worden ist. In einer großen, sagen, Programmkommission, Oskar Lafontaine, den Vorsitzenden und viele andere. Man hat sich genau das zum Ziel gemacht. Wir wollen einen rhetorisch großartigen Text formulieren. Dann ist man am Wochenende zu Walter Jens gefahren, nach Tübingen, und hat mit Walter Jens ein ganzes Wochenende diesen Text gewirkt in einem wunderbaren, rhetorisch komplexen Zusammenhang. Und dann kam der Parteitag mit 1000 Änderungsanträgen. Und deswegen sieht der Text heute so aus, wie er aussieht. Davon ist nichts mehr übrig. Walter Jens ist tief betroffen und traurig gewesen, aus völlig verständlichen Gründen. Der Text ist völlig zerschrotet gewesen, aber es ging dann nicht mehr darum, dass der Text schön ist, sondern dass bestimmte Inhalte in einem Text auftauchen. Am Ende ist in der Politik halt immer noch der Inhalt wichtiger als die Form, so blöd das klingt und so einfach das auch klingt, aber es ist schon, das ist das, wovon es ausgeht. Damit will ich nicht widersprechen, dass wir nicht anders reden sollten und uns vor allen Dingen trauen müssten, anders miteinander zu reden. Man erlebt ja auch in einem Saal, was passiert, wenn man das Manuskript mal beiseite legt und nicht das Grußwort vorliest, das ja immer nur die Zusammenfassung ist von schön, dass Sie da sind, schön, dass ich hier stehen darf, danke, dass Sie mir zuhören und jetzt der Nächste. Sondern, dass man dann vielleicht auch mal einen Gedanken entwickelt, vielleicht auch scheitert und abstürzt beim Gedanken entwickeln, aber zumindest den Leuten das Gefühl gegeben hat, da hat sich einer bemüht. Das ist ja schon mal viel wert. Und das könnten wir durchaus häufiger erleben. Das geht in Versammlungen wie dieser, wenn eine Fernsehkamera an ist und Ihnen das noch 100-mal oder 1000-mal oder 1 Million-mal vorgehalten wird, sieht's anders aus. Also der kanadische Premierminister, der ein hoch angesehener Politiker seines Landes ist, droht gerade nicht wiedergewählt zu werden, weil er vor 20 Jahren sich mal auf einer Party das Gesicht schwarz angemalt hat. Mhm. So, also wir sind in einer Situation, in der die Reproduzierbarkeit und Wiederholbarkeit von Bildern und von Fehlern, auch in Zeiten, die man begangen hat, wo man das noch gar nicht wusste, auch ganz viele Jahre danach einem noch etwas zerstören kann. Und natürlich, wenn Sie das, was ich mache, länger machen wollen, können Sie gar nicht anders, wenn Sie halbwegs bei Sinnen sind, als sich auch zu prüfen, grabe ich mir eigentlich gerade selber die Grube, in der mich dann andere beerdigen, oder komme ich da auch wieder raus? Also ich glaube, das muss man schon immer mit im Blick haben, sonst handelt man ab irgendeinem Punkt auch fahrlässig.
Trotzdem wäre es wichtig, wenn man sich wenigstens in solchen Gesprächen wie heute mal so eine Art Selbstverpflichtung auferlegt. Ja, es gibt doch mehrere. Wir sind ja nicht nur zu zweit. Darunter leiden doch ganz viele Menschen unter dieser Unwahrhaftigkeit der öffentlichen Rede. Und es hilft ja nichts. Es heißt ja immer auch in anderen Themen, es muss wer anfangen. Ja, es tut weh. Es ist, wir brauchen auch starke Lektoren, die uns das Schlimmste dann wieder rausstreichen, das stimmt. Aber irgendwie den Weg dürfen wir doch nicht von vornherein jetzt wirklich aufgeben, denn dann ist Schluss mit der Auseinandersetzung. Ich will auch meinerseits noch eine Anekdote zu dem Themenbereich. Ich muss ja oft in Ländern recherchieren, wo es ein bisschen auch deftiger zugeht. Und natürlich fange ich bei meinesgleichen an. Also eben Intellektuellen allen Schlages. Und das ist auch immer ganz interessant und hilfreich. Aber das sind nicht die Informationen, die dann meine Stoffe und wirklich voranbringen über das, was zum Beispiel in Usbekistan passiert ist. Ich habe die triviale Erkenntnis gewonnen, Bergführer, das sind meine Gesprächspartner. Ab 4000 Meter Höhe wird nicht mehr gelogen. Da ist die Luft zu dünn. Die Sätze werden kürzer und die Wahrheiten werden ja nicht mehr so leicht abfederbar. Wir unten, wir können immer noch eine rhetorische Wolte machen, aber da oben nicht. Es wird auch schnell kalt. Das heißt, das Gespräch muss vor Eintritt der Dämmerung beendet sein und auf den Punkt gebracht werden. Und da habe ich Sachen erfahren, die waren in der Ebene nicht zu hören in diesen Ländern.
Das heißt, TV-Duelle demnächst im Höhentraining.
Ja. Okay. Also Höhentraining
ist, ja dran hier in Hamburg,
ist ja auch bei Sportlern nicht schlecht.
Ist eine Idee. Ich wollte sagen, wir sind schlecht dran in Hamburg mit der Höhenluft. Wir können uns die langen Sätze noch leisten. Ich würde gerne noch mal auf einen Begriff kommen. Vielleicht können wir dann die Runde abschließen damit. Es ist ein Lieblingswort im sogenannten Diskurs. Der hieß früher auch anders. Und es heißt Narrativ. Man kann es ganz simpel übersetzen mit Erzählung, aber dann klingt es nicht mehr so ganz geheimnisvoll. Also zum Beispiel würde man sagen, der SPD ist das Narrativ verloren gegangen. Und jetzt müssen wir ein neues Narrativ, muss daher. Oder das europäische Projekt hat sein Narrativ verloren. Lieber Matthias Politiki, Narrativ ist Ihnen ja von der Sache her jedenfalls nicht ganz fremd. Was können Sie damit was politisch was anfangen mit dem Narrativ, so wie ich es jetzt gerade beschrieben habe?
Also ich selber gebrauche das Wort nicht, obwohl, ja klar, wir sind auch Erzähler und leben von unserem Plot und transportieren damit ja nicht nur den Plot, sondern auch immer was anderes. Die Sache selbst ist klar. Ich würde den Begriff, ich sage eher Vision. Wo wollen wir hin? Also wenn wir ein Narrativ entwickeln, wenn wir jetzt so neudeutsch da rangehen, dann machen wir das ja nicht einfach so, sondern weil wir einen bestimmten Gedanken, einen Wert, eine Idee verpacken wollen, um da und dahin zu kommen. Ich würde mit klassischen Worten einfach sagen, wir müssen den Mut haben, wieder visionär zu denken, von der Mitte heraus und die Sache dann aber richtig gut formulieren. Das ist schon, natürlich können wir uns auch noch Protagonisten ausdenken. In den Werbeclips wären dann irgendwie zwei, die dann aufeinander zukommen und sich aufgrund dieses Gedankens und dann geht's weiter und so weiter. Das ist so moderne Werbenarrative. Braucht's für mich nicht. Für mich sind die Netto-Visionen eigentlich viel wichtiger. Ich glaube, daran mangelt's. Narrative gibt's überall. Jede Handcreme und jeder neue Bremskraftverstärker hat ein Narrativ. Ja, das ist heute so gängig. Überall in jedem Workshop Narrative. Nein, die Idee muss sitzen.
Naja, aber das Wort Vision, ich will jetzt nicht Helmut Schütz zitieren, aber wie halten Sie es mit Visionen und Narrativen, Herr Poster?
Also Helmut Schmidt hat ja erstmal gesagt, dass der berühmte Satz eine pumpige Antwort auf eine dusselige Frage gewesen wäre später. Insofern hat das ja ein Stück weit auch zurückgenommen. Insofern so ganz gegen Visionen war er auch nicht. Ich glaube, also ich kann den Begriff Narrativ, ich verwende den auch intensiv, ich kann dem was abgewinnen. Und zwar vor dem Hintergrund, dass wir erzählen können müssen, was wir wollen. Und das ist gerade für eine Partei, jetzt nehme ich mal die SPD mit immer noch über fast 450.000 Mitgliedern, schon eine Frage. Kriege ich das, wenn die alle wissen, was sie erzählen, wenn die eine Haltung zu sich haben und dem, was ihr Laden tut und das auch erzählen können, und sich auch hinstellen können am Samstag, und das ist ja, also sich als einfaches Parteimitglied am Samstagvormittag vor den Aldi oder den Edeka zu stellen, am Stand, unterm Schirm und den Leuten zu erzählen, gerade auch in den Zeiten, in denen man manche Bundestagswahlkämpfe gemacht hat, warum man findet, dass der Laden der richtige ist und warum die weiter das Land gestalten sollen, ist keine einfache Aufgabe. Da muss ich wissen, was ich tue und da muss ich auch ein Gefühl dazu haben, was ich erzählen kann. Und wir erschließen uns Sinn durch Erzählung. Übrigens schon immer. Das ist sozusagen, wir haben am Lagerfeuer uns Geschichten erzählt und haben dadurch uns die Welt aufgeschlossen. Und ich glaube, diese Erzählung braucht es. Und das Gegenstück zum Narrativ oder zur Erzählung sind ja, wenn ich jetzt auf moderne Wahlkämpfe gehe, diese sogenannten Pledge Cards. Also, wir importieren ja alles aus den USA, das haben Sie sicherlich auch schon mal in die Hand gekriegt, weil alle Parteien das früher oder später schon mal gemacht haben. Das sind so diese Scheckkarten, großen Dinger, auf denen dann die wichtigsten 10 Punkte stehen, die die Partei, wenn sie denn gewählt wird, umsetzen wird. Da hat mal ein sehr kluger Beobachter von politischer Kommunikation gesagt, warum schreiben Sie sich einen Einkaufszettel? Weil Sie sich nicht merken können, was Sie einkaufen wollen. So, wenn Sie sich nicht merken können, wofür Ihre Partei steht, sondern das in der Liste aufschreiben müssen, ist das erste Problem schon passiert. Weil das dann nicht in einem sinnvollen Zusammenhang zueinander steht. Und deswegen glaube ich, dieses sich dazu zwingen, Dinge sinnvoll zueinander zu ordnen, um zu erklären, warum der eigene Laden, in dem man sich bewegt, der ist, von dem man leidenschaftlich überzeugt ist, dass der richtige ist. Das ist schon etwas, das würde ich nicht geringschätzen. Und das geht momentan vielen ab. Die Grünen haben momentan eine Erzählung zu sich, die funktioniert. Und das merkt man auch an einem Zuspruch. Das ist eine Geschichte, die funktioniert. Da können Sie jeden um 3 Uhr morgens im Schlaf wecken und der erzählt Ihnen die Geschichte. Wenn Sie 300 Sozialdemokraten wecken. In Hamburg geht's noch. Wenn sie die bundesweit wecken, kriegen sie 300 verschiedene Geschichten. Und da ist das Problem. Warum soll ich zu denen mich hinwenden, wenn ich irgendwie Hilfe haben möchte? Da muss man das miteinander klären. Und dabei hilft die Arbeit das an so einem Narrativ. Das ist nichts Technisches, sondern das ist das Entwickeln eines Gefühls und einer sinnhaften Erzählung zu sich selber und über sich selber. Und ich glaube, die brauchen alle Parteien, die erfolgreich unterwegs sein wollen. Und so richtig hat sie gerade keine Partei aus sich selber heraus, sondern wir haben sie immer entlang von Themenkonjunkturen, der Themen, in denen wir Kompetenzen zugeschrieben bekommen. Das kann sich auch schnell wieder ändern. Und wenn andere Themen oben stehen und andere Kompetenzen gefragt sind, sind Parteien auch wieder weg, die momentan ganz erfolgreich dastehen. Es sei denn, sie entwickeln sich. Und die Grünen, spannendes Thema, stehen ja genau gerade davor, dass sie, wenn sie bei 27% stehen, feststellen, wir sind nicht mehr nur für ein Milieu da, was wir immer traditionell waren. Die Grünen waren also klassisch sehr stark auf ein Milieu bezogene Partei. Gerade also übrigens bundesweit unterschiedliche Milieus. Die baden-württembergischen Grünen und die Berliner Grünen konnten mit einer grünen Frau verheiratet aus Berlin, konnten lange nichts miteinander anfangen, hatten das Gefühl, sie leben unterschiedlichen Planeten. Aber klare Milieugeschlossenheiten. Dieses Milieu ist aber nicht 27% groß. Das heißt, es kommen viele andere dazu. Das heißt, eigentlich kommt man in den Status, in dem man sich jetzt mit der Frage, werde ich Volkspartei, auseinandersetzen muss. Was ja auch passiert. Man lehnt den Begriff ab, weil man sagt, man will nicht Volkspartei werden, weil man als Volkspartei ja Kompromisse schließen muss. Man will aber ja nicht Kompromisse schließen, sondern kompromisslos für ein Thema sein. Wenn man kompromisslos für ein Thema ist, kann ich aber nicht 27% dabei halten. Was mache ich jetzt also? Ich erinnere mich daran, dass ich durch die Wiedervereinigung die Bündnis 90 Leute dazu bekommen habe und Robert Habeck schlägt jetzt vor, dass man den Begriff der Bündnispartei anstelle den Begriff der Volkspartei setzen sollte. Das sind für mich so Begriffsstrategien, wo ich sage, da wird's albern. Dann nennt euch Volkspartei und sagt, wir wollen jetzt eine Politik machen, die die gesamte Gesellschaft betrifft, weil wir die Lebensbedingungen der gesamten Gesellschaft retten wollen. Punkt. Und dann nehmen wir auch alle mit und machen das für die gesamte Bevölkerung. Da fangen wir an, strategisch-technisch an Worten zu schrauben. Aber was erzählen zu können zu sich selber, ist alternativlos, um dieses böse Wort zu verwenden.
Ich stimme Ihnen ja total zu, nur Sie haben jetzt kein Narrativ entwickelt, sondern Sie haben analytisch geantwortet.
Ja. Richtig.
Etwas Ähnliches wollte ich auch.
Ich wollte Sie aber auch jetzt hier nicht den Saal sozusagen in eine Wahlkampfrede verwickeln. Das war jetzt noch nicht das Ziel. Ich wollte kein Narrativ liefern.
Genau. Sie haben kein Narrativ.
Doch, aber ich habe es jetzt gerade nicht verbalisiert, weil die Frage nicht war, was ist Ihr Narrativ? Aber egal.
Also mehr hat zum Stichwort Narrativ mehr.
Okay. Das machen wir, wenn ich im Wahlkampf bin.
Okay, dann hoffen wir auf den nächsten Wahlkampf. Ich meine, mir hat gefallen der Begriff des Lagerfeuers, den Sie gerade erwähnt haben. Und ich erinnere mich daran, ich habe vor vielen Jahren mal den Schriftsteller David Gutterson getroffen. Er ist bekannt geworden mit dem Roman Schnee, der auf Zedern fällt. Und ich habe ihn damals gefragt, was ist denn die Aufgabe eines Schriftstellers? Und dann hat er gesagt, und das wäre vielleicht auch eine Frage an Sie, Matthias, der Schriftsteller ist in der Situation einer Gruppe von Reisenden, die unterwegs sind und die sind müde und verfroren und sitzen abends am Lagerfeuer. Und das Lagerfeuer wärmt sie ein bisschen. Die Nachrichten, die sie unterwegs gehört haben, sind alle nicht besonders gut, aber sie sitzen beieinander und trösten sich. Und der Schriftsteller muss ihnen jetzt etwas erzählen, der sie bei Laune hält, und etwas erzählen, das für Sie von Bedeutung ist. Ein sehr romantisches Bild. Können Sie damit etwas anfangen?
Oh, ja. Schreiben tun viele, Schriftsteller werden dann doch nur einige. Also das zum Beruf zu machen, beinhaltet schon, dass man sich öffnet und von seiner eigenen Selbstbeschäftigung irgendwann mal weiterkommt hin zum und begreift, dass man erst dann Schriftsteller ist, wenn man Leser hat. Also wenn man für Leser schreibt, das war in der Zeit, in der ich angefangen habe zu schreiben, völlig verpönt an dieser Satz. Ja, Sie erinnern, was für Leser schreiben? Um Gottes Willen. Aber ich finde genau, das ist der Punkt. Man muss den Leser als Gesprächspartner ernst nehmen und Lust haben, für ihn zu schreiben und zu erzählen. Sonst ist es eine Schweinerei. Sonst ist es einfach eine fortgesetzte Selbstbeschäftigung. Deswegen, soweit stimme ich schon zu. Aber was der Schriftsteller darüber hinaus muss oder nicht, das ist natürlich immer so die Frage.
Es geht nicht um muss, es geht eigentlich ein bisschen um die Rolle des Intellektuellen, der Schriftsteller ja auch ist. Das ist ja ein zentrales Thema Ihres Buchs.
Ja, also ich bin öfters von Grass angefangen, immer wieder gefragt worden, mach doch Wahlkampf und so weiter. Da habe ich gesagt, nein. Ich bin trotzdem politisch engagiert auf meine Weise und ich bin aber in keiner Partei. Ich will zwischen allen Stühlen sitzen, da fühle ich mich am wohlsten. Da, wenn überhaupt, gehört da der Schriftsteller hin. Und vielleicht sogar überhaupt der Intellektuelle. Der muss sich nicht irgendwo festsetzen. Er darf durchaus auch im freien Raum unterwegs sein und auf seine Weise anregen oder eben auch mal schweigen eine Weile. Und dieser Intellektuelle, der sozusagen souverän von irgendwelchen vorgegebenen Haltungsvorgaben ist, der wäre ich gern. Das bin ich noch lange nicht, weil ich ja auch sozialisiert bin durch meine Blase. Das muss man schon auch sehen. Ich bin ja deswegen auch so sauer auf die Linke, weil ich ihr selber angehöre. Ja, das ist mein Fluch. Und ich will aber das Thema ähnlich, vielleicht noch das, ich will das Thema nicht der Rechten überlassen. Ich habe in einem Buch, Schrecklich schön und weit und wild, da geht es übers Reisen, habe ich ein Kapitel übers Heimkehren. Denn jeder, der lange unterwegs ist, monatelang unterwegs ist, der sehnt sich irgendwann mal nach diesem Tag der Heimkehr. Und dieses Thema, diese Überschrift in dem Buch war, wo ist heute noch Heimat? Und das hat der Stern auf seine Seite gestellt und sehr sympathisch anmoderiert. Das ist eben kein tümelnder Heimatbegriff, sondern eben der Heimatbegriff eines reisenden Europäers, der ich bin, der sich als Europäer auch versteht und gerne nach Europa zurückkehrt. Und dieses Ding war noch nicht eine Minute im Netz. Da stand schon drunter, wer Heimat sagt, ist Nazi. Ja, und erst recht, wir waren uns völlig einig dann mit dem Stern, es kamen Gott sei Dank andere Meinungen, wir dürfen auch den Begriff Heimat nicht preisgeben. Wir müssen alle diese Begriffe zurückholen, zumindest in die Mitte und wenn nicht auch sogar in die Linke. Und wenn ich hier so teilweise übers Ziel rausschieße, so ist es, weil ich darunter leide, wie elitär und verblendet meine eigene Blase, zu der ich gehöre, diese Debatten führt. Geradezu verprellend führt. Und aber für mich ist der Intellektuelle derjenige, den ich am Anfang genannt habe, der dem Ku Klux Klan-Mann sagt, boah, ist ja interessant, erzähl mal. Und dann schaut, was rauskommt. Das ist wahre Größe.
Ja, sehr schön. Herr Poster, Sie haben den Matthias Politiker als Mitkämpfer heute Abend nicht gewonnen. Das hat er ja nun gerade eben erklärt. Aber sonst sehe ich Sie nicht so weit auseinander, oder?
Also er hat ja schon, im Buch taucht das ja auf, da steht ja schon drin, dass Günter Grass ihn sogar konkret gefragt hat, ob er für die SPD Wahlkampf macht und dass er das mehrfach abgelehnt hat, da hatte ich insofern schon gelesen, bevor ich hierher kam.
Sie waren jetzt nicht enttäuscht, ja.
Ich war jetzt nicht so vermessen zu glauben, dass ich überzeugungsmächtiger wäre als Günter Grass. Das würde ich mir nicht zutrauen. Nein, ich glaube, dass wir sagen, natürlich sind wir an Stellen noch unterschiedlicher Meinung, sonst hätten wir nicht so lange miteinander reden können. Wenn wir nach 3 Minuten festgestellt hätten, wir sind uns einig, dann wären wir jetzt schon längst an der Bar und würden über andere Dinge reden, wo wir uns vielleicht streiten könnten. Auch das ist, man redet ja nur, wenn man sich nicht einig ist. Sonst kann ich auch miteinander schweigen. Das ist ja auch etwas, was übrigens auch eine sehr schöne Erfahrung sein kann. Aber ich will an 2 Punkten jetzt am Ende nochmal ausdrücklich zustimmen. Das eine ist tatsächlich der Begriff der Heimat. Für mich ist da ganz prägend ein Text, den Kurt Tucholsky schon in den 20er Jahren geschrieben hat, über die Heimatliebe. Und der endet mit dem wunderbaren Satz, an die Linke adressiert. Im Patriotismus lassen wir uns von jedem übertreffen, in der Heimatliebe von niemandem. Und sagen, ein ganz klares Plädoyer, damals in den 20er Jahren, also vor der Katastrophe des 20. Jahrhunderts in Deutschland, den Begriff der Heimat nicht den Rechten zu überlassen. Also wirklich ein sehr, sehr lesenswerter, nachlesenswerter Text. Und genau in der Frage stehen wir gerade wieder. Wo fühle ich mich zu Hause? Das ist eine Frage, die in unserer Gesellschaft relevant ist. Das klären wir aber miteinander. Und die Frage ist nur, und das ist der Unterschied zwischen rechts und links, ist zu Hause vorgeprägt durch jemanden, der mir sagt, so ist das immer schon, so wird das sein, füg dich ein, setz dich hin und sei ruhig. Oder ist zu Hause etwas, was ich mit den Menschen, mit denen ich dort lebe, gemeinsam gestalten kann, weil ich es so haben möchte, wie es mir gefällt? Und wenn ich diesen letzten Begriff von Heimat entwickeln kann, dann steckt da ein Narrativkern drin, über den wir jetzt länger reden könnten, wenn ich jetzt hier versuchen würde, irgendjemanden davon zu überzeugen, am 23. Februar SPD zu wählen. Das tue ich aber nicht, weil ich hier als Senator sitze. Sie machen sich alle selber ihr Bild. Da vorne sitzt Gabi Dobusch, die Vorsitzende des Kulturausschusses der Bürgerschaft. Die macht das vielleicht nachher noch an der Bar. Das ist das eine, was mir sagen dabei wichtig ist. Und das Zweite ist eben tatsächlich unsere Fähigkeit, leidenschaftlich vernünftig zu sein. Wir hatten diesen Punkt vorhin mal mit dem Pathos der Nüchternheit. Und wir haben so eine Neigung, und das auch mit dem, Sie haben jetzt analytisch geantwortet. Wir haben eine Fähigkeit, wenn wir öffentlich reden, zu unterstreichen, dass wir vernünftig reden, indem wir eine bestimmte Form der Rede kultivieren. Leise, abgewogen, monoton, resonierend, mit Pausen, sozusagen. Man bringt Menschen in so einen ganz ruhigen, gemütlichen Mahlstrom, um zu unterstreichen, dass man jetzt ganz besonders gravitätisch vernünftige und wichtige Sachen sagt. Das Ergebnis ist nur, dass wir alle irgendwann nicht mehr zuhören und wir empfinden das in unserer Mediendemokratie als langweilig. Es ist gar kein Problem, auch leidenschaftlich vernünftig zu reden. Das kriegen wir aber nicht miteinander hin, weil wir da häufig meinen, einen Widerspruch zu entdecken, der aber gar keiner ist. Leidenschaft widerspricht der Vernunft überhaupt nicht. Wer einmal Jürgen Habermas im kleinen Kreis erlebt hat, weiß genau, wie einer der größten Vernunftapologeten unserer Gesellschaft leidenschaftlich werden kann in einer Art und Weise, die einem Hören und Sehen vergehen lässt. Das geht schon ganz wunderbar. Und das müssen wir im politischen Miteinander lernen. Wir müssen leidenschaftlich werden, ohne die Vernunft dran zu geben. Das ist für mich der entscheidende Punkt, vor dem wir momentan stehen. Diesen Zusammenhang, leidenschaftlich vernünftig sein, den halte ich für ganz zentral. Und wenn Sie Politiker sind und Leute um Rat fragen, kriegen Sie so wahnsinnig viele Vorschläge, warum Sie jetzt mal unvernünftig sein müssen, damit Sie besser gehört werden. Und es fällt schon sehr schwer, denen nicht auf den Leim zu gehen, sondern zu sagen, nee, ich mache das nicht. Ich glaube daran, dass das auch anders geht. Und diesen Glauben müssen wir uns als Gesellschaft gegenseitig unterstellen. Nur so kommen wir aus dieser Nummer raus, in die wir uns ansonsten gerade mit galoppierender Geschwindigkeit hineinbewegen.
Ja, vielen Dank. Es ist jetzt zum zweiten Mal das Stichwort Bar gefallen und ich finde, dieser Ruf sollte nicht ungehört verhallen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herrn Broster, bei Ihnen, Herr Politiki. Ich fand, es war ein interessantes Gespräch und es hat sich jedenfalls für mich gelohnt. Ich hoffe, für Sie auch. Ich weise Sie darauf hin, dass der wunderbare Stefan Samtleben hinten sitzt. Erstens, weil er gerne hier ist und zweitens, weil er Bücher dabei hat. Und diese Bücher können Sie kaufen und ich bin sicher, die beiden Herren sind bereit zu signieren. Ist das richtig?
Sicher.
Okay. Dann wünsche ich Ihnen allen einen guten Abend und eine gute Heimkehr. Danke.